Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das heute wunderschön ist. Es heißt ja so, das Schönste kommt am Schluss, das gilt auch in der Bibel. Und bevor wir in dieses wunderbare Thema kommen, wollen wir beten zusammen. Unser lieber Vater im Himmel, ich danke dir aus ganzem Herzen, dass wir dieses wunderbare Thema am Ende unserer jetzigen Bibelbetrachtung haben können, über den Himmel, über die Zukunft mit dir, Herr. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist hier ist, dass wir das richtig rüberbringen können, die Fragen und ja, das, was uns im Herzen bewegt, Herr, wo du uns Freude gibst. Bitte segne uns und begleite uns und ja, wir freuen uns, dass du bei uns sein wirst durch deinen Heiligen Geist und uns alle und unsere Zuseher und Zuhörer segnen wirst. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Bevor ich aber jetzt anfange, möchte ich kurz uns vorstellen. Da ist die Sarah, hier ist die Jutta und hier ist die Luise und ich bin der Bojan. Und wir wollen mit euch heute in dieses wunderbare Thema einsteigen und zuerst mit einer Frage. Und die wäre jetzt an euch, aber jetzt hier natürlich an euch. Könnt ihr euch auf eine Belohnung erinnern, auf die ihr sehr lange gewartet habt? Vielleicht schon in der Kindheit. Und was war dann, als sie kam?
Also meine Eltern haben jetzt, ich kann mich nicht erinnern, dass sie so mit Belohnungen irgendwie gearbeitet haben, aber ich erinnere mich vielleicht an wenn man ein Studium macht und sich dann freut, dass man es irgendwann abschließt. Das ist auch so eine Art von Belohnung für die ganze Mühe und die ganzen kleinen Teile, die man leistet. Und dann hat man es endlich praktisch geschafft und kriegt das Zeugnis oder Diplom oder so.
Und was für ein Gefühl ist das?
Ja, ein gutes natürlich. Gutes, ne? Ja, ist man dann ganz glücklich. Ja.
Also ich bin da eigentlich bei dir. Ich habe auch weniger jetzt an die Kindheit gedacht. Da kann ich mich auch nicht so an Belohnung in dem Sinn denken. Aber bei dem, dass wir im Ausland gelebt haben, 10 Jahre, und ich die Sprache lernen musste und wie ich die dann konnte am Ende, das war für mich die Belohnung, weil die echt schwierig war.
Lange gewartet, um dann tatsächlich
hingearbeitet und
zu können.
Und dann die Belohnung ist ja, dass du dann auch kommunizieren kannst.
Ja, mir fällt spontan ein, ich hatte vor mir ein Instrument zu kaufen, eine Viola, und bevor ich das tun wollte, habe ich eine ausgeliehen, um das zu versuchen und zu probieren, bleibe ich dabei und so weiter. Und als ich mich entschieden hatte, ich werde dieses Instrument auch in der Zukunft weiter pflegen. Da habe ich mich schon umgeschaut, um eines zu kaufen. Und dann hat mir jemand eines geschenkt, unverhofft. Ich musste keines kaufen. Das war für mich auch irgendwie, du hast es probiert, du hast jetzt geübt, du hast dir das überlegt, du hast dich entschieden, weiter zu üben, dabei zu bleiben. Und dann hat mir jemand dieses Instrument einfach überlassen. Und das war für mich auch irgendwie wie eine Belohnung für diese Mühe oder ein schönes Ergebnis von dieser Phase, ein Abschluss von dieser Zeit. Ja, und dann hatte ich eins und ich hatte nichts dafür bezahlt.
Und wie ging es dir emotional, als du dieses Instrument?
Es war eine Freude. Und ich habe es heute noch und ich hüte es und pflege es.
Ja, ich kann mich auch in meiner Kindheit erinnern, aber interessant, fast eine der größten Belohnungen oder Geschenke für, ich habe so empfunden, jetzt nicht für mich persönlich, aber das Schönste so, auf was wir lange gewartet haben, als mein Vater den ersten Wagen gekauft, so ein Ford Escort, sogar neu in Rot, und ich habe die Prospekte als 9-Jähriger angeschaut, 10-Jähriger, so irgendwie. Dann habe ich draußen schon gesehen, die ersten Autos. Und als es da kam, ich konnte es kaum erwarten, als es da war. Das war fast wie ein Traum. Ne? Also das war aber sehr schön. Also ich konnte kaum mehr abwarten, ne? Dass wir dieses Auto haben. Das war so schön. Ja, ist es so ähnlich mit dem Himmel? Spricht die Bibel auch von so einem Geschenk in der Zukunft oder eine Art Belohnung? Was denkt ihr? Wollen wir mal die Texte anschauen. Matthäus Kapitel 5, Vers 11 und 12. Matthäus Kapitel 5, 11 bis 12. Aber vielleicht, ich habe euch ja zuerst gefragt, was denkt ihr denn? Geht die Bibel in die Richtung oder nicht?
Na klar, auf alle Fälle.
Vielleicht ist der Begriff Belohnung, das klingt so, als wenn ich mir was verdient oder erarbeitet habe. Deshalb stocke ich da ein wenig, weil ich weiß, der Himmel, wir haben das eben nicht verdient. Das ist so ein unverdientes Geschenk. Wobei die Bibel den Begriff Lohn trotzdem gebraucht. Ja. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich ist, etwas ist, worüber man sich die ganze Zeit freuen könnte. Aber unser Leben hier nimmt uns eben auch einfach so gefangen und wir haben so viele Ablenkungen, so viel zu tun, dass es eben oft auch in den Hintergrund rückt.
Aber das Konzept der Belohnung und des Geschenks auf jeden Fall gibt es, oder? Was sagst du, Sarah?
Ja, der Kreis schließt sich wieder, weil wir waren im Paradies und Gott hat versprochen, er bringt uns wieder dorthin zurück. Und im Prinzip ist es so, dass er sein Versprechen wahrmachen wird und jeder ist eingeladen. Und die Folge des Glaubens an Gott ist es dann wieder bei ihm zu sein. Und ich finde auch, dass das löst bei uns eine unbändige Freude aus, weil wir leben doch hier im Feindesland. Es ist ein Feindesland. Auch wenn unser Leben schön ist, hat es viele, viele Schattenseiten auch. Sei es, dass wir selber betroffen sind oder auch unser Umfeld. Und ich finde, diese Aussicht auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, das gibt uns so viel Mut und Kraft und Zuversicht. Und insofern, ja, ich freue mich auf diesen, wenn man sagen will, Lohn, diesen unverdienten Lohn. Und wenn das Leben nicht mehr belastet ist von diesen Problemen, die wir hier auf dieser Erde haben.
Das heißt, es könnte noch größer sein als das Auto, was ich in der Kindheit mit Vater oder das Studium, die Sprache, die Geige.
Ja, genau.
Ja, ich denke auch, wenn der große Gott uns belohnt, wird größer. Wollen wir mal schauen. Matthäus Kapitel 11 bis 12.
Kapitel 5, Verse 11 und 12.
Genau.
Da steht, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
Was für ein Text, ne? Wenn wir leiden und verfolgt werden und dann wird es reichlich belohnt. Was für ein Lohn muss das sein? Gehen wir noch in Hebräer. Es gibt noch interessante Texte, die ich hier nicht nur Jesus sagt, sondern später auch uns gegeben werden. Schauen wir uns den Hebräer 11, 24. Der ist jetzt nicht in der Lektion aufgeschrieben, aber das ist ein typischer Text, eine Belohnung aus Moses Erfahrung. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Jutta, würdest du das lesen?
Durch den Glauben wollte Mose, als er groß ward, nicht mehr einen Sohn heißen, der Tochter des Pharao, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als den vergänglichen Genuss der Sünde haben, und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah hin auf die Belohnung.
Was sagt ihr zu diesem Text? Der ist doch irgendwie ähnlich wie der Matthäus, oder? Nur jetzt, was Jesus uns sagt, Mose hat doch, ist das ähnlich? Die Struktur?
Es wird immer gegenübergestellt, etwas auf dieser Welt, was nicht passt, das Leiden, die Verfolgung oder hier eben dieser Verzicht, den Mose übt, gegenübergestellt zu dem, was dann später sein wird, dass es sich gelohnt haben wird. Also vielleicht kann man es auch so sagen, nicht belohnt, sondern es hat sich dann ausgezahlt. Es war die richtige Investition.
Ist das irgendwie wichtig für unsere Motivation? Oder wie war es bei Mose, wenn wir das anschauen?
Mose hat sich einfach für was anderes entschlossen. Und darum geht's. Es geht um einen Entschluss und eine Entscheidung, die man fällt und auch eine Abwendung dann dessen, wo man vielleicht vorher drinne war. Und bei Mose war das einfach eine Kehrtwende. Er hätte ja dieses Leben weiterhaben können.
Das Schöne
bei Pharao.
Leben wie ein Pharao.
Ägypten, genau.
Es wird sogar gesagt, den Genuss der Sünde. Also es wird nicht geleugnet, dass es auch durchaus reizvoll sein kann und schön. Aber es ist eben zeitlich begrenzt. Und es ist ja auch schön, wenn die Leute gut von mir reden und mich nicht schmähen, sondern mich hochjubeln und ich total beliebt bin. Aber wenn das um den Preis dessen ist, dass es meiner Treue ist, dann ist es einfach nicht gut.
jeder ist ja von uns versuchbar irgendwo. Ja, jeder hat ja seine Schwächen. Könnte man jetzt aus diesem Text sagen, dass die Belohnung größer ist als der Reiz der Sünde?
Ja, unbedingt.
Ja, unbedingt. Genau. Aber wir empfinden das natürlich oft nicht so. Wir sehen das, was vor Augen ist. Das Unmittelbare und sind dadurch abgelenkt und das schmeichelt uns oder das gefällt uns. Und das andere, das ist ja ein Stück, was wir in der Zukunft haben und nicht direkt vor Augen und dadurch schwieriger für uns oft.
Aber jetzt in der Entwicklungspsychologie habe ich gelernt, dass ein Kind mit 2, 3 Jahren gibst du ihm ein Bonbon jetzt oder eine ganze Schachtel später, das kann es nicht, diesen Belohnungsaufschub. Aber wir müssen uns doch weiterentwickeln, das können. Das ist ja ein Zeichen der Reifung der menschlichen.
Ich habe mal so einen Spruch gehört, dass jemand gesagt hat, Adam gewann eine Frucht, aber er verlor die Unsterblichkeit oder sein Leben. Ja? Und deshalb sollten wir bei Versuchungen nicht darauf schauen, was sie uns bringen in dem Moment, sondern was wir dadurch verlieren.
Mhm. Es kommt hier in dem Hebräertext auch ein Wort vor, zeitlich. Die zeitliche Ergötzung steht hier bei mir, der Sünde.
Zählt, ja.
Und ich würde gern diese Gegenüberstellung machen, das Zeitliche und das Ewige oder das Zeitlose.
Bis in Ewigkeit, sagt
die Lektion. Bis in Ewigkeit, ja? Heißt die Lektion. Und ich glaube eben, wenn wir uns bewusst machen, wie kurzfristig die Freuden dieser Welt sind, wenn uns das bewusst ist, dann glaube ich, würden wir öfter lieber gerne darauf verzichten und lieber auf die endlose Belohnung, den endlosen Lohn, die Ewigkeit, die ewige Freude, würden wir auf das mehr setzen. Auch wenn es jetzt noch nicht so sichtbar ist, wie es nur beschrieben haben hier im Wort Gottes, das Weltliche sehen wir alles. Und das verlockt uns manchmal, aber es ist halt kurzfristig, sehr kurzfristig.
Manchmal sehr kurzfristig. Ne? Die Bibel gibt uns auch so, fragen Sie einen Arzt und Apotheker, was die Nebenwirkungen angeht. Ne?
Ja.
Die Sünde ist kurz und dann zerstört sie meine Familie oder mich selbst. Mhm. Ne?
Und die Dinge, die ewigen Gehalt haben und ewigen Wert, geben uns ja eigentlich auch jetzt schon Freude.
So ist es.
Also so ist es ja nicht, dass man jetzt die Freude nur durch den Genuss der Sünde bekommt, sondern eigentlich diese schönen Dinge, die Beziehungen, die Gott schenkt, die schöne Natur und so weiter, die machen uns ja hier schon Freude. Und das darf, wir diesen Genuss dürfen wir ja auch auf jeden Fall haben. Mhm. Wir müssen ja eigentlich nur auf eine bestimmte Art von Genuss in Anführungszeichen verzichten, aber nicht wirklich auf wahre Freude und das Schöne. Mhm.
Ja. Ja, also das ist ja dann sehr ermutigend, ne? Wenn das ewig ist und bleibend, ohne Nebenwirkungen. Ja, und deswegen wird es genannt. Ja? Das hat Mose die Kraft gegeben. Er wusste schon, er hatte schon eine Vision von Gott bekommen über die Zukunft. Und das wollen wir jetzt hier auch angehen. Und uns das genau anschauen. Das ist genau das Ziel der Lektion. Eigentlich sollten wir noch öfter solche Lektionsabschlüsse haben, ne? Und Predigten und so weiter. Jetzt haben wir schon gesehen, den Kontrast zwischen dem, wie es hier ist manchmal, oder die Welt, du hast ja gesagt, ist ja trübe und Tal des Todesschattens. Wenn wir den Kontrast sehen, wird es ja noch größer. Und das ist hier in der Lektion so schön beschrieben. Und da möchte ich jetzt wirklich, dass jemand von euch diesen ersten Abschnitt liest von Sonntag. Es lohnt sich manchmal auch, so einen Kommentar mal zu lesen, weil das jetzt das Emotionale rauskommt, der Autorin hier die Lektion geschrieben hat. Sie bringt jetzt auch den Kontrast. Könnte jemand diesen ersten Abschnitt lesen? Jutta.
Okay. Wenn wir uns umschauen, sehen wir, wie die Welt sich aufbäumt und stöhnt. Die Zeichen, von denen Jesus uns erzählt hat, spielen sich vor unseren Augen ab. Kriege und Kriegsgerüchte, Nationen, die sich gegen andere Nationen erheben, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und Verfolgung geschehen überall um uns herum und scheinen sich mit der Zeit nur noch zu verstärken. Ja, wir leben in ernsten Zeiten. Zeiten, in denen wir eine anhaltende Beziehung mit Gott brauchen.
Jetzt leben wir nicht nur kurz, wie wir gesagt haben, im Kontrast zum zeitlichen Genuss. Wir sehen auch, dass unsere Welt trüber wird, na, wie es hier steht. Jetzt geht es hier noch weiter. Ja, im Abschnitt schreibt die Autorin, was ist euer Leben? Jetzt zitiert sie Jakobus, Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ja, und jetzt schreibt sie noch weiter, wir wissen, wie wahr diese Warnung ist. Du, der du diese Worte jetzt liest, wirst vielleicht das Ende des Tages nicht mehr erleben. Boah, sehr existenziell, diese Lektion. Ja, und was wir auch sehen, auch wenn wir leben, auch wenn wir jung sind, wir sehen Depressionen, Ängste nehmen zu, Hoffnungslosigkeit, dunkler wird es. Wie wichtig ist es jetzt, dass die Menschen dieses Licht bekommen, was für was wir geschaffen wurden. Und jetzt würde ich gern, dass wir diesen Appell von Gott lesen, der uns hier im Psalm 80 gegeben wird. Sarah, würdest du ihn lesen, aber so wie die Autorin das hier vorschlägt, finde ich eine schöne Idee. Vers 1 bis 3 und Vers 14 bis 19. Und sie sagt, ist das ein wunderschöner Appell an Gott. Lies ihn und beachte insbesondere die Verse 1 bis 3 und 14 bis 19 und setze das Wort Ich dort ein, wo uns steht. Das will ich mal jetzt, wollen wir jetzt mal hören, wie das dann klingt, Sarah.
Ein Psalm und Zeugnis Asafs. Von den Rosen vorzusingen. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du sitzest über den Cherubim. Erwecke deine Gewalt, der du vor Ephraim, Benjamin und Manasse bist, und komme mir zu Hilfe. Dann ab Vers 14. Es haben ihn zerwühlt die wilden Säue, und die wilden Tiere haben ihn verderbt. Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom Himmel und siehe an und suche heim diesen Weinstock und halte ihn im Bau, den deine Rechte gepflanzt hat und den du dir fest erwählt hast. Siehe drein und schild, dass des Brennens und Reißens ein Ende werde. Deine Hand schütze das Volk deiner Rechten und die Leute, die du dir fest erwählt hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Lass mich leben. So wollen wir deinen Namen anrufen. Herr Gott Zebaoth, tröste mich. Lass dein Antlitz leuchten, so genese ich.
Was spricht euch in diesem Kontrast? Hier haben wir auch einen Kontrast, ne? Zwischen dem, was passiert und dem Herrn und seinem Angesicht. Wie wirkt das auf euch? Was spürt ihr daraus? Könnt ihr euch da irgendwo identifizieren? Deswegen war der Versuch mit Ich zu lesen.
Es geht um einen Weinberg, der aber irgendwie verwüstet ist, in einer ganz schwierigen Situation ist und sein Potenzial nicht ausfüllen kann oder leben kann. Und Gott soll eben das wiederherstellen irgendwo. Und ich habe den Eindruck, wir sind auch nicht in dem Zustand, den Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und wir sehnen uns auch danach, dass die göttliche Kraft in unserem Leben mehr sichtbar wird und wir ja so leben können und so sein können, wie Gott uns mal gedacht hat.
Also mir gefällt ja auch dieses wende dein Antlitz mir zu oder lass leuchten dein Antlitz, so genese ich. Das heißt, Antlitz heißt ja, er wendet sich zu mir, er schaut mich an, seine Nähe. Ich bin da nicht irgendwo und er ist irgendwo da, sondern er ist mir zugewandt. Und wenn ich jemanden anschaue im Gespräch, ist das sofort persönlicher. Und dieses Antlitz, diese Sehnsucht, bitte wende dich mir zu, dann weiß ich, wird es mir gut gehen. Dann stehe ich unter deinem Segen, unter deinem Schutz. Das gefällt mir hier sehr.
Ja. Danke, das ist ja so wie der aaronitische Segen dann, ja. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten.
Es hat mich auch noch an eine andere Stelle erinnert, an Jakob, weil dort ähnliche Wörter vorkommen mit dem Antlitz und mit dem Genesen. Und da heißt es im ersten Buch Mose im Kapitel 32 zum Schluss, da sagt der Jakob, ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Und das berührt einen so, nachdem er diesen Kampf gehabt hat in der Nacht. Und wenn jemand dir sein Antlitz zuwendet oder sein Antlitz über dir ist, mir ist auch der Gedanke gekommen mit dem Blickkontakt. Da wendet sich dir jemand zu und der macht dich heil. Und dieser Psalm 80, wir haben jetzt nicht alle Verse gelesen, aber noch etwas finde ich sehr bemerkenswert, weil diese Stelle kommt dreimal vor. Tröste uns, lass dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Und beim ersten Mal im Vers 4 heißt es einfach, Gott tröste uns und lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Und dann heißt es im Vers 8, Gott Zebaoth tröste uns, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Und zum Schluss im Abschlussvers heißt es, Herr Gott Zebaoth, tröste uns. Lass dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Immer wird noch ein Name von Gott dazugefügt. Und da habe ich mir auch gedacht, für mich persönlich, wie ist das, wenn ich länger im Gebet bleibe? Es wird inniger. Es wird inniger und es wird wirkungsvoller und Gott ist noch präsenter. Und so wie der Psalmschreiber, der Asaf, er spricht Gott dreimal hier an, aber immer noch umfassend.
Eigenschaft.
Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch hier kein Zufall.
Ja.
Ja.
Ach, wie schön. Das ist ja wirklich erbaulich. Und jetzt versuchen wir uns nochmal vorzustellen. Das heißt, grundsätzlich, wir haben von Belohnung begonnen oder Geschenk zu sprechen. Und dann sehen wir, die Erde wird immer dunkler. Und gleichzeitig sehen wir, auch bei uns stimmt das noch nicht. Und vielleicht haben wir uns auch ein bisschen die Orientierung verloren. Oder die moralische Orientierung oder was auch immer. Oder wir kommen unseren Auftrag, unserer Aufgabe nicht nach. Ja, was für ein Leid. Und jetzt dieser Psalm. Jetzt holt er uns ab. Herr, lass dein Angesicht leuchten. Ja. Über mir, über uns. Und jetzt versuchen wir, den Weg weiterzugehen. Ja, die Lektion von Montag geht jetzt endlich von Angesicht zu Angesicht. Na, jetzt, es wird ja wirklich kommen. Jetzt brauchen wir sein Leuchten, sein Segen, Heiligen Geist, seine Liebe, die wir bekommen durchs Evangelium. Aber wir werden ja tatsächlich sein Angesicht sehen. Nicht nur bildhaft oder nicht bildhaft, sondern er macht es, aber wir sehen es ja nicht. Wir sehen nur die Folgen. Jetzt wird es wirklich kommen. Jetzt stelle ich euch wieder eine Frage, so aus unserem Erlebnis. Habt ihr einen Menschen gesehen, zum ersten Mal, wo ihr sehr aufgeregt war, diesen Menschen zu sehen? Jetzt meine ich nicht den Partner bei der Hochzeit oder irgendwo, sondern so einen, vielleicht einen Prominenten oder irgendeinen Menschen, den ihr, ja, wo ihr aufgeregt habt, so einen Menschen zu sehen. Auch wenn es nur kurz war. Habt ihr so gewartet irgendwo mal auf jemanden in einer großen Volksmenge? Oder bin ich der Einzige?
Mir fällt jetzt nichts ein. Ich habe mal vor einem Bundespräsidenten musiziert, aber ich habe da auch trotzdem, war ich fokussiert mehr auf meine Aufgabe als jetzt.
Umso mehr, dass du richtig spielst.
Habe ich, glaube ich, mal die Hand geschüttelt. Es ist auch schon einfach zu lange her. Also ja, ich will jetzt nicht mehr mit so einer Erfahrung dienen. Aber ja, wir können uns vielleicht trotzdem hineinversetzen, aber wir nicht konkret jemanden wissen.
Habt ihr keinen Prinzen, Prinzessin gefragt? Ich war mal zufällig in London, als, wie hießen sie noch, Prinz William und Kate geheiratet haben. Ich war aber ein paar Tage vorher und ich habe gesehen, war ich mit meinem Vater und wir gingen die Straßen da entlang, weil, wo sie kommen werden, da zelteten Leute. Zwei Tage vorher mit Zelten, um einen Blick für ein, zwei Sekunden zu bekommen. Das hat mich sehr berührt. Was stellen Menschen ein, um zu sehen, einen König oder einen Prinzen, ja, wo wir heute immer mehr fragen, sind die wirklich so königlich und prinzlich, oder müssen wir die Titel aberkennen? Aber wir haben eine Sehnsucht danach. Ja, das ist meine immer mehr Beobachtung. Wir haben eine Sehnsucht nach jemand Großes, nach jemand Besonderem. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, endlich, ja, jetzt werden wir ihn sehen.
Also es wertet ja vielleicht mich auch auf, wenn ich sagen kann, ich habe dem König die Hand geschüttelt oder ich war bei dem und er hat mich angeschaut.
Ja, wenn er dich noch angeschaut hat.
Da muss ich ja auch irgendwie vielleicht besonders oder wichtig sein, dass so eine wichtige Persönlichkeit mir Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ja. Und das ist vielleicht der Grund dieser Sehnsucht irgendwo, dass man gern damit assoziiert werden möchte.
Ja.
Aber ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt, wo du das erzählst mit dem irdischen König und die Leute zelten. Eigentlich ja verrückt, aber so Fans einfach. Aber was machen wir denn? Warten wir wirklich genauso? Zelten wir vor dem Hause Gottes, damit wir mit ihm in Kontakt kommen können? also da bin ich betroffen bei dem, was du gesagt hast. Die Menschen, glaube ich, verlieren da manchmal wirklich den Blick auf das, dass es der König des Universums ist, der wiederkommen wird, der momentan Wohnungen für uns bereitet, wenn wir uns dafür entschließen, mit ihm zu leben. Da finde ich das traurig, wenn wir das so im Alltag ein bisschen aus den Augen verlieren.
Darf ich da noch einen Text ergänzen?
Ja.
Na, genau zu dem, was du sagst, ist dieser Text in Psalm 27, Vers 4. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste oder manche sagen auch die Freundlichkeit des Herrn und seinen Tempel zu betrachten.
Ja, jetzt gehen wir ja noch, da wollen wir auch. Ja. Aber ich gehe jetzt noch mal ein bisschen, du hast ja so eine tolle Frage gestellt, die hat mich ja jetzt auch selbst berührt. Ja. Was für ein Vergleich, ne? Was Menschen hier in der Welt tun, um einen, jemanden, der die Position hat, zu sehen. Und wie geht's uns damit? Sind wir noch solche Fans oder Jünger? Solche, die mit Sehnsucht warten, ihn zu sehen. Und jetzt gehen wir erst in den Text, dann kommen wir gleich zurück in Offenbarung 1, Vers 7. Mhm. Wer wird sie lesen? Luise, würdest du?
Ja.
Offenbarung 1, Vers 7. Genau. Weil wir haben es ja öfters in der Bibel, aber das ist ja wirklich formuliert.
Da steht, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen.
Ja. Seht ihr, wir haben dieses, wir werden ihn sehen, sogar die anderen, aber auf jeden Fall wir werden ihn sehen. Ja, Hiob sagt mal, ihm mit meinen Augen werde ich ihn sehen, auch wenn ich zerfalle, ich werde ihn sehen. Also Riesenthema, dieses Sehen erstmal. Und dann können wir so, boah, ich habe Gott gesehen. Was, wie würden wir, wenn wir Gott sehen und Jesus, wie er kommt, wenn wir ihn alle, nicht nur hier vom Lesen, von den Aposteln aus ihrer Sicht, ne? Aber jetzt sagt die Bibel, das ist gar nicht genug. Es geht dann weiter. Aber bevor wir deinen Text nochmal zurückkommen, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, was passiert dann? Also die Toten, auch Hiob wird auferstehen, sagt die Bibel, und ich werde den sehen mit meinen Augen, ja? Ja. Nicht ein anderer, ein Fremder. Ich werde ihn sehen, auch wenn es die neuen Augen sein werden, die gesunden. Aber was kommt dann danach? 1. Thessalonicher, Jutta, möchtest du lesen? 4, Vers 17.
Ich hab's schon, genau. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit.
Also jetzt kommen wir, das ist schon fast wie im Psalm, in die Nähe, also jetzt erstmal in seine Nähe, na, ihm entgegen. Nicht nur wir werden sehen, er kommt, aber jetzt wird es ganz nah werden. Wir werden ihm entgegenkommen und dann werden wir bei ihm sein.
Und zwar noch alle Zeit.
Und für obendrein. Alle Zeit. Mhm. Das ist, was sich David so gesehnt hat.
Ich denke, wir werden sprachlos sein. Sprachlos.
Sprachlos.
Und die Emotionen werden uns übergehen.
Ja. Das sagt ja der Psalm 126. Mhm. Wir werden sein wie Träumende. Ja. Wow. Und für immer zusammen sein. Ich lese jetzt, mir gefällt der Abschnitt, den die Autorin hier geschrieben hat. Was für ein unglaublicher, großartiger Gedanke. Eines Tages werden wir Jesus sehen, ihn wirklich wahrhaftig sehen. Ich freue mich, dass diese Autorin, darf ich auch mal sagen, was über die Autoren, nicht nur über die Bibel, ist natürlich unser Maßstab, aber die Autorin kann Emotionen raus zeigen. Das ist, glaube ich, auch ihre Gabe. Wir werden seine Stimme hören und bekennen, dass er der Herr ist. Der eine, von dem wir gelesen, zu dem wir gebetet und über den wir mit anderen gesprochen haben, den einen, nach dem sich unser Herz gesehnt hat, wir werden ihn tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir können uns diesen sicher sein, denn Gott ist treu und seine Versprechen sind wahr. In diesem Moment, wenn die Posaunen erklingen und jedes menschliche Auge Jesus sieht, werden wir wissen, dass sich das Warten gelohnt hat. Jedes beharrliche Gebet, jeder Moment, in dem wir Zeit mit ihm verbracht haben, wir tun es jetzt gerade, wir versuchen zu buchstabieren, was er uns gegeben hat. Jedes Mal, wenn wir mutig für ihn eingetreten sind, jede Prüfung, alles wird darin gipfeln, dass wir sein Gesicht sehen. Offenbarung 22 endet auch. Wow, wow. So, aber jetzt haben wir noch 10 Minuten und wollen noch ein bisschen was werden wir noch sehen? Den Höhepunkt, den König und Prinzen. Aber er sagt, das ist nicht alles. Ja, sondern es kommt jetzt noch, das Castle, jetzt kommt noch das Schloss. Nein, nicht nur das Schloss, sondern noch mehr, ja. Schauen wir, was uns noch hier beschrieben wird. Hier die Frage von Mittwoch. Auf welche anderen Segnungen der Ewigkeit können wir uns freuen? Jesaja 25, Sarah 8 und Luisa Offenbarung 21, Vers 4 und Jutta Philippa 3 und nachher 4. Genau. Wollen wir mal ein bisschen noch Geschmack nehmen, was uns Gott im Alten und im Neuen Testament sagt. Jesaja 25, Vers 8.
Dort heißt es, er wird den Tod verschlingen, ewiglich. Und der Herr, Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt.
Oh, schon im Alten Testament, ja. Ganz klar, ne? Dankeschön, Offenbarung 21, Vers 4.
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen.
Merkt ihr, was das Grundthema ist? Eins der Grundthemen. Kein Schmerz, keine Schmach, kein Tod. Er wird abwischen. Wow, was für ein tröstender Gott. Mhm. Philipper 3, hier kommt jetzt noch ein ganz anderes Element. Vers 20 bis 21. Über das reden wir selten. Ich muss zugeben, ich habe noch kaum Predigten gehört. Vielleicht werde ich demnächst eine machen darüber. Über Philipper. Philipper 3, 20 bis 21.
Okay. Unsere Heimat aber ist im Himmel, von dann wir auch warten des Heilandes Jesus Christus des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er gleich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung seiner Kraft, mit der er kann, auch alle Dinge sich untertänig machen.
Boah, ist das auch Evangelium? Das Bürgerrecht? Und jetzt geht's nicht nur, dass unser Leib, wir werden jetzt auch einen königlichen Leib kriegen, ein Leib der Herrlichkeit. Wie schön ist das in unserer Gesellschaft, wenn wir sehen, wie die Mädchen leiden, die im Internet sind, Instagram. Bin ich schön genug? Bin ich nicht schön? Die Jungs, habe ich genug Muskeln? Bin ich das, jenes? Auch die Erwachsenen dann. Viele haben mit dem zu tun, ne? Wollen hier schon irgendwie einigermaßen Anerkennung kriegen, wie sie ansehen, weil viele sind nicht zufrieden mit sich. Und jetzt sagt die Bibel, dann kriegen wir den herrlichen Leib, wo niemand mehr sagen wird, ich leide in irgendwas irgendwie, ne? Genau. Vielleicht noch Vers 4, Kapitel 4.
Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch.
Wie sollen wir uns nicht freuen? Ja.
Ich hatte einmal ein schönes Erlebnis in der Klasse und da hatte ich den Kindern einen Schreibanlass geben wollen und der hat gelautet, mein erster Sabbat im Himmel.
Ach, wie schön.
Und die Kinder waren ungefähr 10 Jahre alt und es hat mich sehr berührt, was da ein Mädchen geschrieben hat. Und wenn es euch recht ist, würde ich das kurz
sehr gerne
vorlesen, denn es ist so wirklich so ehrlich und so aus Kinderhand. Und das Mädchen hat geschrieben, es ist Sabbatmorgen. Ich habe nicht lange geschlafen, weil wir gestern in den Himmel aufgenommen wurden. Also, ich gehe jetzt gerade zu Jesus, denn ich möchte seine Geschichten hören. Es ist so interessant im Himmel und man hat gar keine Langeweile. Du kannst dir alle Tiere anschauen und mit ihnen spielen. Ach, da ist er ja schon. Hallo Jesus, ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich bei dir sind und dass wir diesen Sabbat bei dir feiern können. Gestern Abend war es so schön, als wir gesungen haben und dich angebetet haben. Ich könnte das noch tagelang machen. Oh, schau, jetzt kommen die anderen, um dich anzubeten. War das aber ein schönes Lied, das die Engel gesungen haben. Das ist nämlich mein Lieblingslied. Jetzt gibt es Mittagessen. Schmeckt das aber. Obst direkt vom Baum. Das riecht ja schon so gut. Ich bin gerade wieder auf dem Weg in die Natur und zu Jesus. Er hat gesagt, wir können immer zu ihm kommen. Morgen fliegen wir auf die anderen Welten. Es ist wirklich herrlich hier im Himmel. So wunderbar. So einen Sabbat hätte ich mir auf der Erde nie erträumen können.
Ach, wie schön.
Wow.
Wow,
wow, das ist ja echt berührend.
Das Kind hat das erlaubt, dass ich das verwende, aber ohne Namen.
Ja.
Das, ja. Aber das,
wie schön, wenn ein, wie alt ist das Kind?
Ungefähr 10 Jahre.
Wenn ein
war
Kind
das,
schon so schon eine Freude hat, da hat die Gemeinde und die Eltern, glaube ich, was richtig gemacht, was Gott uns geben möchte, oder?
Das ist richtig ansteckend.
Es ist so eine kindliche Freude. Und ja, ich glaube, dass wir eben als Erwachsene, die auch uns bewahren sollen, auf das Himmelreich.
Ja. Wir haben es doch gerade gelesen, was Gott macht. Wir haben vorher Text gelesen, jetzt hier, jage auf das Ziel zu und dann unser Bürgerrecht, der wird sogar unseren Leib. All das. Und dann freut euch in dem Herrn. Ja, wie sollen wir uns nicht freuen? Und das Mädchen, das Kind oder Junge hat es verstanden.
Mädchen.
Wunderbar. Das ist ja unser Ziel, die Lektion, Luise.
Ich finde, einerseits werden ja die Tränen abgewischt und es gibt auch Texte, die sagen, dass das vorübergehende, zeitliche, unsere negativen Dinge so aufgewogen wird, dass es ein Übermaß praktisch gibt, ein viel größeres Gewicht von dem, was wir dann haben werden. Und dass dann all unsere Probleme, wir werden sie nicht vergessen, wir haben ein Gedächtnis noch, aber sie sind dann so, erscheinen uns dann auf einmal so klein.
So
ja?
Klein.
Sie kriegen
und
eine ganz andere Perspektive.
Von den neuen Erlebnissen,
genau,
und die haben viel mehr Gewicht.
Ja, genau. Und hier die Schmach des Volkes, so hier haben wir in Jesaja gelesen, wird aufgehoben. Da ist auch dieser Gedanke der Rechtfertigung dabei, wo man vielleicht manchmal zu Unrecht auch irgendwo verurteilt und missverstanden wurde, das wird Gott alles ins rechte Licht wieder rücken. Also der Gedanke, er wird mir auch Gerechtigkeit verschaffen. Und im nächsten Vers heißt es dann, zu der Zeit wird man sagen, ich bin noch in Jesaja 25, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfen will. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn jetzt lachen uns vielleicht manche dafür aus und sagen, ja, wo ist denn euer Herr? Und auf was vertraut ihr da eigentlich? Also mir gibt es auch irgendwie so einen Trost, dass ich denke, ja, es werden irgendwann alle auch verstehen. Und dann wird man irgendwo auch ja gerechtfertigt.
Ja.
Und Gott selber natürlich auch. Also alle diese Missverständnisse über Gott, aber auch manchmal über uns, werden ausgeräumt werden dadurch.
Und genau das, was du jetzt gemacht hast und gelesen hast, Luise, finde ich, ist das Rezept, dass wir hier auf der Erde noch überleben, würde ich mal sagen, in unserem Umfeld, dass wir uns das immer vor Augen führen. Was hat Gott über die neue Erde gesagt? Mhm. Was wartet auf uns? Und wir dürfen dann sicher auch noch selber träumen und sagen, und ich glaube, das könnte noch so und so werden. Das hält uns wach, was kommt. Und hilft uns auch wegzusehen auf das Negative, wenn uns was widerfahren ist. Oder wenn wir in ganz prekären Lebenssituationen leben, die eigentlich unerträglich sind. Das kann uns tragen.
Das trägt uns und es bewirkt in uns auch, dass wir noch viele andere mitnehmen wollen.
Ja.
Dass wir das auch weitergeben.
Ja.
Und dass wir anderen das auch gönnen, dass sie auf dieses Heil schauen und darauf warten und zu Jesus kommen.
Ja. Ich glaube, Emilio Knechtle hat mal gesagt, das Schlimmste wird nicht sein, die Strafe, der Tod, der Ewige. Das Schlimmste wird sein, zu verpassen, was Gott für uns vorbereitet. Das wird das Tragische. Dann wollen alle rein, wie in die Arche damals. Ne? Ich möchte noch zwei Texte. Also du hast ja Jesaja und Paulus, Römer 8, Vers 18. Wer es nachlesen möchte, die Leiden der gegenwärtigen Zeit fallen nicht ins Gewicht
gegenüber
der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart wird. Aber in Korinther bringt er noch eine Ergänzung in 1. Korinther 13, Vers 9. Da sagt er, denn wir erkennen, jetzt werde ich mal selbst lesen, dass wir noch zeitlich das alles hinkriegen, denn wir erkennen stückweise und weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Was ist der Unterschied, wenn jeder noch einen Satz geben würde zwischen stückweise und vollkommen? Wenn noch jeder einen kurzen Satz oder zwei.
Also, ich glaube, dass all die schönen Dinge, die wir auf der Welt haben, so Hinweisschilder sind. Aber die schönen Dinge, die wir hier haben, können uns im nächsten Augenblick schon wieder genommen werden. Und sie sind nie hundertprozentig schön. Es gibt immer auch Nachteile. Und sie sind aber trotzdem so ein Hinweis, weil sie so uns diese Sehnsucht wach erhalten. Und
Hinweise nur.
Sie sind also so ein Vorgeschmack.
Voll. So ein
und werden dann aber ungetrübt und ohne, dass man sie mir wieder wegnehmen kann und ohne ihre Nachteile dann bestehen können. Das finde ich wunderbar. Und dann kann jede schöne Erfahrung, die ich hier schon mache, mich immer wieder daran erinnern, was sein wird.
Wow.
Mir kommt in den Sinn, Es geht ja hier auch um das Wissen, denn unser Wissen ist Stückwerk. Und ich denke mir, wie viele Fragezeichen haben wir oft? Mhm. Auch über biblische Texte oder auch über Lebensfragen oder wenn in unserem Umfeld etwas passiert. Und es wird genial sein, wie Gott diese Fragen lösen wird. Das ist etwas, auf das freue ich mich auch. Mhm. Und das gibt auch Kraft, mit offenen Fragen zu leben. Man weiß, sie werden im Himmel einmal von Gott beantwortet werden. Und es wird das wahr, was auch Ellen White sagt, dass wenn wir schon das Ende von Anfang an gesehen hätten, wir hätten auch so entschieden oder unser Leben so geführt, wie Gott es uns geführt hat.
Ja. Ja.
Und für mich ist ein Gedanke dabei, dass der Gott uns geschaffen hat, weil er in Beziehung mit uns treten wollte. Mhm. Und die Beziehung wird, er möchte auf dieser Erde schon mit uns in Verbindung und Beziehung bleiben. Und es liegt an uns, wie wir uns entscheiden und wie wir das auch tun. Wie bleibe ich mit ihm in Verbindung, indem ich hier lese, was er mir verheißt und was wer er war. Aber das Stückwerk, also das ist nur ein Stück. Mhm. Und das Vollkommene, die vollkommene Beziehung werde ich im Himmel haben, wo ich ihn anschauen darf, wo er mich anguckt. Und ja, und dann erlebe ich einfach, boah, du bist der Schöpfer von mir. Und du hast mich gewollt und ich darf bei dir sein. Das ist dann für mich.
Sehr schön. Dann habt ihr eine sehr schöne Vorstellung. Ich habe auch eine, vielleicht überraschende. Vor ein paar Jahren hat man durch Zufall einen Mann in Frankreich gefunden, der eigentlich normal gearbeitet hat als Beamter und so weiter. Dann hat man ein Bild gemacht seines Gehirns und hat gesehen, dass er gar kein Gehirn hat, nur 10%. Ja, 10% und lebt normal. Dann frage ich mich und die Forscher fragen sich, was machen wir mit 100% Gehirn? Wir haben doch alle, wir meinen, wir haben 100%, aber irgendwie sind wir sehr reduziert. Wenn man mit 10% normal leben kann, was wird sein, wenn unser Gehirn 100% arbeitet? Nicht nur der neue Körper, das Gehirn, manche Tiere sehen besser, riechen besser, orientieren sich besser als wir. Was wird das sein, wenn wir nicht mehr gedrosselt sind, sondern wenn wir alles wahrnehmen können, viel sensibler sind, ja, in einer Welt, die das auch zulässt. Interessant, ich möchte nur noch zum Schluss, werden wir jetzt nicht lesen, aber das letzte große Bild, was die Bibel bringt, ist das Schönste, was wir so kennen, die wir es erlebt haben, natürlich die Braut und Bräutigam. Ja, und ich würde euch empfehlen, dass ihr das nochmal lest zu Hause. Ja, da versucht Gott nochmal eins der schönsten Bilder neben Perlen und schönen Edelsteinen und so weiter, die Liebe geben, ja, zwischen Braut und Bräutigam, zwischen zwei Menschen, die sich gefunden haben. Und das macht er als Vergleich, wenn wir uns mit dem noch tieferen geliebten Bräutigam treffen werden. Na, Gott versucht nochmal alles am Ende der Bibel mit den besten, stärksten Argumenten, um uns zu motivieren, dass wir wirklich ein großes Geschenk, eine große Belohnung, er hat sie ja teuer erkauft, weil er uns liebt. Und zu der Aufgabe möchte ich euch noch eine Frage stellen. In Kolosser 3, Vers 1 sagt Paulus, schaut nach oben. Nicht auf die Welt, schaut nicht hier auf die Erde, nicht zu viel Nachrichten schaut. Natürlich müssen wir informiert sein, aber nicht hier uns fixiert. Lass uns nach oben schauen, wo das Lamm ist, wo der Herr ist, wo er vorbereitet. Und jetzt würde ich dich fragen, auch als Zuschauer, Zuhörer, wie blickst du nach oben? Wie sieht es konkret aus für dich, dass du dir Gedanken machst, dass wir uns Gedanken machen und austauschen im Chat? Ich wünsche euch allen Gottes Segen und euch danke ich ganz herzlich für diese fröhliche, ja, war ja nicht schwer mit so freudigen Themen. Wir haben aber auch das Leid angeschaut und im Kontrast, ja, wir leben ja noch hier, aber es wird bald zu Ende gehen, die Welt geht ihrem Ende entgegen und bald werden wir oben sein beim Herrn. Und ich möchte noch, dass wir Gott danken für diese wunderbare Zuschauer. Wir können nicht anders als danken und jetzt können wir noch singen, aber haben wir uns jetzt nicht vorbereitet. Eigentlich müssen wir singen und danken.
Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dieses ganze Quartal darüber nachdenken durften, wie wir näher zu dir kommen und wachsen im Glauben. Und jetzt haben wir noch diesen Höhepunkt betrachtet, das, was du für uns vorbereitet hast. Wir haben schon jetzt in vielen Dingen ein wunderschönes Leben und viele Vorgeschmäcker durch gute Dinge, die du uns gibst. Aber selbst wenn es einmal nicht so ist oder wir auch mit so viel Leid auf dieser Welt konfrontiert sind, haben wir doch diesen Trost, dass du alles richtig und gut machen wirst. Das gibt uns jetzt schon so viel Freude und auch Gelassenheit und Zuversicht. Bitte erfülle uns damit und lass uns dieses Bild von der Ewigkeit immer im Herzen tragen. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass das gelingt in deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.